Ja, dann mache ich das mal. Erstmal schönen guten Tag. Also ich bin Andreas Seifert. Ich bin auch Vorstand der Informationsstelle Militarisierung, eines der Gründungsmitglieder, also schon auch lange dabei, und immer noch sozusagen auch aktiv. Bin aber umgekehrt auch ein Sinologe, der seit gut und gerne 30 Jahren eben durch China reist und sich damit auch kontinuierlich beschäftigt hat. Mari hat so unglaublich viele schicke Stichwörter gegeben, sodass ich mir zwischenzeitlich überlegt habe, im Sinne von, ich könnte auch auf meinen Vortrag ganz verzichten. Da sind schon eigentlich ganz viele Punkte bereits gekommen und mein Ansatz setzt halt eigentlich eher ein bisschen auch niedriger an. Das heißt also, ich gehe von den großen Blöcken aus, von geopolitischen Figuren, wie wir sie alle übernommen haben und wie ich sie sehe, dass sie sich auch im Raum oder vielmehr auch unter Corona-Bedingungen ein bisschen verstärken. Der Einstieg ist aber mal ein bisschen was anderes, also nämlich über den Abstieg des Westens in Anführungszeichen. Also wir haben ja eben auch durchaus inzwischen auch gehört, dass es da differenzierte Positionen gibt, ob man das eigentlich immer noch als den Block begreifen sollte, als denen das immer auch dargestellt wird oder mit dem wir da auch immer noch irgendwie, sagen wir mal, in unserem Kopf das Ganze haben. Aber der Abstieg des Westens als bestimmende Macht im weltweiten Kontext ist auf INI-Kongressen in den letzten Jahren echt oft auch Thema gewesen. Aber auch die Flexibilität, die dieses System immer wieder aufs Neue entwickelt hat, um doch eine bestimmende Größe zu bleiben. Dabei wurde oft die Regelsetzung und Verstößen berichtet, die mit der Adaptation auf neue Situationen einhergegangen sind. In der Wahrnehmung vieler hat der Westen dabei bisher es immer geschafft, seine privilegierte Position, also auch die Grundlage unseres Wohlstandes, also gerade in Europa und in den USA, von einer Phase in die nächste zu retten. Dass dabei das Wort fair weit gedehnt wurde, um einen Zustand zu rechtfertigen, dessen Ungerechtigkeit eigentlich immer augenfällig sein könnte, ist dabei mehr als nur eine sprachliche Figur. Genau diese Fairness wird im Augenblick immer dann bemüht, wenn es darum geht, die Volksrepublik China zu beurteilen, sei das nun durch die Politik oder medial. Das heißt dann immer, die Volksrepublik China subventioniere ihre Wirtschaft über alle Maßen und sei zudem protektionistisch gegenüber allen anderen, die ja in China nur ihr gerechtes Geschäft treiben wollen. Sie ignoriere die fundierten Ansprüche westlicher Lizenzinhaber und das geistige Eigentum überhaupt. Wenn nicht sogar überhaupt verdrecken wir die Chinesen alle unsere Welt, mit ihren Kohlekraftwerken, mit ihrem ungehemmten Konsum, mit ihrem ungehemmten Wachstum. Dieses Spektrum ist es dann auch, und da kommt man eigentlich auch dann immer zu der ersten Figur, die eine vollständige Eindämmung chinesischer Einflüsse weltweit eigentlich auch immer fordern. Wenn es nicht anders geht, vielleicht auch militärisch, ist da die Frage. Auf alle Fälle gibt es so eine Art Abgrenzung. Keine Chinesen bei uns. Und vielleicht im europäischen Hinterhof USA, im Hinterhof Afrika oder im US-amerikanischen Hinterhof Südamerika. In solchen Einflusszonen zu denken, führt letztendlich auch immer noch dazu, das Instrumentarium der Politikgestaltung dem anzupassen. Militärisches inbegriffen. Also wenn eine deutsche Verteidigungsministerin, es wurde ja schon gesagt, öffentlich darüber nachdenkt, zukünftig auch Schiffe durch den Indo-Pazifik fahren zu lassen, ist dies nicht als eine touristische Kreuzfahrt gemeint. Geopolitik ist kein Spiel, zu dem man ohne Grund aufgefordert wird und auch das chinesische Verhalten lässt sich auch in diese Richtung zum Teil wirklich auch interpretieren. Dazu ein paar lose, nicht unbedingt aufeinander aufbauende Punkte. Die fangen auch gar nicht mit China an, sondern tatsächlich setzen da am anderen Ende des großen Teichs. Mit Donald Trump haben wir einen Präsidenten erlebt, dessen Rhetorik den bereits vorher zunehmend protektionistischen Politikstil der Vereinigten Staaten abschreckend nach außen getragen hat. Mit ihm hat die westliche Führungsmacht das hässliche Gesicht bekommen, das neoliberale Politik verdient. Mit allen Folgen allerdings auch für die Legitimität einer solchen Weltordnung. Und das nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen. Die Stichworte dazu sind natürlich America First und der Deal, den man machen will. Also den eigenen Vorteil fest im Blick wird mit dem Kantholz Politik betrieben. Werden internationale Institutionen demontiert und andere Staaten und Ansprüche auch diffamiert. Mit dieser Politik wird auch Ausdruck ausgeübt, sich für oder gegen einen als Rivalen empfundenen Staat zu stellen. Das wäre dann so, wenn man im Bereich von den Szenarien, wie Mari eben vorgestellt hat, vor allen Dingen das dritte. Also wir müssen einen Block bilden gegen, in diesem Falle, gegen China. Und alles, was Konzerninteressen im Wege ist, muss dabei weg. Klimapolitik, Umweltschutz, Arbeitsschutz, Sozialsystem. Mit einem Präsident Biden wird sich vielleicht dieser Ton ändern. Aber vielleicht nicht unbedingt irgendwas in der Sache. Insbesondere gegenüber Fragen des weiteren Aufstiegs Chinas, und das ist hier der Fokus, und der anstehenden klimapolitischen Ausrichtung der Weltwirtschaft. Das Problem Donald Trumps, einen übermäßigen Außenhandelsdefizit zu bauen, dem kann auch ein Joe Biden nicht entfliehen. Sein Slogan, Buy American, ist da letztendlich schon ein deutlicher Hinweis. Eine Art Protektionismus liked. Und auch bei Biden steht zu erwarten, dass die Rüstungsindustrie weiter gefördert wird und die Position der USA als Waffenexporteur auch ausgebaut. In der Nennung der unmittelbaren Ziele stehen bei ihm vielleicht gerade Corona und die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Augenblick weit vorn, wie man es vielleicht erwartet. Doch wichtiger erscheint, dass eine konsequente Klimapolitik dem nachgeordnet ist und Öl- und Waffenlobbyisten schon längst in die Wege in die neue Regierungsmannschaft gefunden haben. Biden wird vielleicht nicht zur alten militärischen transatlantischen Partnerschaft zurückgehen, zur alten Rolle der weltweiten Präsenz. Aber sie wird eine andere und eine deutlichere Gewicht erhalten als unter Donald Trump. Der Kern der Politik gegenüber China wird auch unter Biden der gleiche sein. Wie Trump bleibt China ein strategischer Rivale, technologisch, wirtschaftlich und natürlich auch inzwischen militärisch. Vielleicht mal zu dem, was auch in China an Entwicklungen da gewesen ist. Unter Xi Jinping ist es der Volksrepublik China gelungen, sich zum Bewahrer einer positiv besetzten Globalisierung aufzuschwingen. Die gegenseitige Vorteile, fairen und freien und regelbasierten Handel beschwört, obwohl das wirtschaftspolitische Handeln der Volksrepublik das genaue Gegenteil davon ist. Schon 2015 hat er bei einem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos China neue Offenheit verkündet. Und die Bereitschaft, mit allen Beteiligten an einem Strang zu ziehen, den Welthandel nicht mit Protektionismus zu behindern. Bestes Beispiel, was dann immer genannt wird, ist die sogenannte Seidenstraßeninitiative, die ja als großes Band quer durch Zentralasien besonders viele Staaten auch anbinden und einbinden soll. Aber eben auch das letzte Woche besiegelte Freihandelsabkommen mit den ASEAN-Staaten, Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien. Also ein gigantischer Wirtschaftsraum, deutlich größer als das, was die EU macht. Also, und das ohne Schranken. Dies wurde nur möglich, muss man dazu sagen, weil ein amerikanischer Präsident das eigene, vom Vorgänger ausgehandelte Freihandelsabkommen mit der Region als schlecht, nicht sonderlich zielführend und überflüssig betrachtet hat. Und auch Indien, das wäre sozusagen noch das i-Tüpfelchen gewesen, Indien ebenfalls wohl auch unter anderem auf amerikanischen Druck hin aus diesen Verhandlungen kurz vorher ausgestiegen ist. Die Volksrepublik China braucht solche Abkommen, in denen sie auch selbst mit die Regeln mitgestalten kann. Und damit letztendlich auch das eigene Ziel, bis 2049 größte Wirtschaftsmacht der Welt zu werden, realisieren zu können. Laut neuesten Statistiken sind sie da ohne dies relativ nah davor. Das hat sehr viel damit zu tun, dass die amerikanische Wirtschaft ja auch tatsächlich ein bisschen eingebrochen ist. Aber wie gesagt, 2049 war angepeilt, zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik China die größte Weltmacht zu werden. Einige Kommentatoren, übrigens in Bezug auf dieses Freihandelskommen, zum Beispiel Hannes Hilbert von der Stiftung Wissenschaft und Politik, sehen in dem Abkommen ein Einlenken der Führung in Peking, den eigenen Markt wirklich zu öffnen und protektionistische Schranken abzubauen. Denn das ist interessanterweise auch nach 2015 weitgehend ausgeblieben. Chinesische Unternehmer wurden schon unter Regierung Hu Jintao, also vor 2012, bereits aufgefordert, im Rahmen einer sogenannten Going-Out-Strategie neue Märkte jenseits der Landesgrenzen zu erschließen und Kooperationen einzugehen. Hier wurde unter anderem durchaus eine Schwemme chinesischer Investitionen ausgemacht, die aber erst unter Xi Jinping an Struktur und Zielrichtung gewonnen haben. Über diesen Weg erwirbt China systematisch Marktzugänge und technologisches Wissen. Und ganz ähnlich, wie es Mari eben bei den Startups dargestellt hat, das sind durchaus koordinierte Prozesse, die auch eben auch in Europa sich durchaus um sich greifen. China, muss man dazu sagen, hat etwas geleistet, hat auch etwas zu bieten. In den letzten 10 Jahren lag der Schwerpunkt des chinesischen Entwicklungsmodells auf der Schaffung einer, sagen wir es mal, zukunftsfähigen Basis, die das bis dahin gültige, vor allen Dingen auf Export ausgerichtete Entwicklungsmodell kritisch reflektiert und konkrete und unkonkrete Schlüsse gezogen. Mit Hilfe einer räumlichen Neuordnung hat China weite Teile des eigenen Landes in einer immer umfangreicher werdenden Infrastruktur planmäßig erschlossen und Entwicklungen auch in entlegeneren Gebieten möglich gemacht. Eine konsequente Politik der Urbanisierung hat auch Gegenden entvölkert und damit inzwischen auch kleine Naturreserven geschaffen, die an anderer Stelle aufgegeben wurden. China versucht eine an die Klimaerwärmung angepasste Wirtschaftsentwicklung zu leisten. Tendiert aber auch dazu, schmutzige Industrien, die einstmals von westlichen Staaten dorthin verlagert werden, ihrerseits anderen Ländern zu übertragen. Vietnam und Myanmar, Bestandteile ja auch unter anderem der ASEAN, waren und sind hierfür beispielsweise Zielgebiet. Bei bestimmten Umwelttechnologien ist China führend und kann Potenzial seines eigenen, weitgehend entvölkerten Nordwestens ausspielen. Der Wohlstand ist in Form neuer Mittelklasse bei der han-chinesischen Mehrheit deutlich angekommen und der Konsumhunger dieser Mittelklasse lässt Exportländer wie Deutschland jede andere Kröte im Augenblick schlucken. Dabei sein, so ist das Motto, ist alles. Das Generalstabsmäßige an dieser Entwicklung mag vielleicht so ein bisschen erschrecken, aber hier könnte man sich tatsächlich auch ein bisschen was abschauen. Die Volksrepublik China ist ein autokratisches System, das konsequent das Wohlergehen der han-chinesischen Mehrheitsvolkes im Blick hat und den Machterhalt der KPCH als Grundbedingung gibt. Dissens wird innerhalb Chinas gnadenlos verfolgt und, wo er von außen kommt, geflissentlich überhört oder abgestraft. China, muss man vielleicht auch mal sagen, kann hier wirklich kein Vorbild sein. Zu den Geheimnissen des erfolgreichen Generalstabsplanungs gehört eben auch, dass alles und jeder Held, jeder erfasst wird, alles und jeder digital kontrolliert wird. Die Botschaft, wer als Bürger den Bach flach hält, kann gut leben. Wer sich äußerst, lernt das Repressionssystem aus der Nähe kennen. Vermerke in zentralen Registern wie der Steuerdatei können schon heute dazu führen, dass Mobilität Einzelner eingeschränkt werden, denn ohne eine ID-Karte kann man in China kein Bahnticket oder Flugticket kaufen oder benutzen. Das ist schon auch ein Teil, der Begriff der digitalen Souveränität, den Mari genannt hat, ist ein Begriff, der bereits in den 2005er Jahren in der Volksrepublik China auch konstruiert wurde, um zu sagen, wir schotten unser Netz ab. Und gerade die Pandemie oder auch gerade Corona jetzt hat nochmal einen ganz wesentlichen Schub in diese Richtung gebracht. Im Augenblick läuft in der Volksrepublik China ein Zensus, womit auch denn der letzte Bürger digital erfasst wird und auch damit sozusagen eingepreist wird in ein System. Man kann heute in China, muss man einfach sagen, das ist wirklich ein Ergebnis der Corona, man kann sich nicht bewegen, wenn man nicht in das chinesische System integriert wurde, in einer Form des Meines Digitales. Ein rigoros durchgesetztes Kooperationsverbot verhindert jeden Zusammenschluss außerhalb der vorgegebenen staatlichen und parteilich kontrollierten Verbände. Ein Hemmnis vor allen Dingen bei der Durchsetzung von Arbeitsrechten etc. Noch vor zehn Jahren konnte man in China jeden Tag größere und kleinere Demonstrationen beobachten. Dies ist heute nahezu erliegen gekommen. Dabei sind die Chancen zur Teilhabe am Wohlstand tatsächlich auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft hochgradig ungleich verteilt. Strukturelle und systematische Benachteiligungen werden von Minderheiten sind zum Beispiel an der Tagesordnung. Ethnische oder religiöse Zusammenschlüsse werden von der Führung als potenziell gefährlich eingestuft und wo nicht unmittelbar kontrollierbar, auch massiv unterdrückt. Die militärische Präsenz und militärischen Drohgebärden gehören aber auch in der Volksrepublik China inzwischen zum Repertoire, auch der Außenpolitik. Mit Waffenexporten schafft China die Basis für engere Bindungen zu anderen Ländern und gleichzeitig damit eine ganze Menge Instabilität. Die VR China nimmt für sich in Anspruch, eine Armee zu unterhalten, die in seiner Größe angemessen ist, ein im internationalen Vergleich legitimes Interesse. Und auch hier hat es eine weitreichende Planung gegeben, die eine Aufrüstung und Umwandlung der einstmals größten Armee zur Folge hat. Aber auch heute sind noch 2 Millionen Mann unter Waffen. Ganz unmittelbar hat China die Zahl seiner Truppen im Laufe der letzten 30 Jahre tatsächlich auf diese eine Hälfte der ehemaligen Mannstärke reduziert. Umgekehrt allerdings auch eine andere Armee aufgebaut, nämlich die bewaffnete Polizei, die anders als die Volksbefreiungsarmee auch im Inneren eingesetzt wird. Die Armee insgesamt wurde in diesen Bereichen im Zuge dieser Entwicklung wesentlich modernisiert und verfügt heute über längst nicht mehr nur beschränkte Fähigkeiten zur Projektion militärischer Macht. Das schließt auch ein digitales Vorgehen im Zweifelsfalle mit ein. Mit Japan liefert man sich seit Jahren eine Aufrüstungsspirale und auch in Südostasien ist das Auftreten der chinesischen Flottenverbände im südchinesischen Meer eine Rüstungsdynamik entstanden, die auf allen Seiten viel Energie und viel Kosten bindet. Chinesische Truppen sind weltweit im Einsatz und halten die chinesische Fahne inzwischen als Signal auch neuer Potenz hoch. Große Manöver, zum Beispiel mit chinesischen und russischen Soldaten, sind auch als Demonstration genau dieser neuen, erwachsenen Stärke auch gedacht. Immer öfter wird auch das wirtschaftspolitische Engagement der Volksrepublik China von diplomatischen Initiativen begleitet, die auch sicherheitspolitische Implikationen bergen. Und wie der Westen zunehmend China als eine Bedrohung antizipiert, begreift auch die Volksrepublik China den ihr entgegengebrachten, und zwar auch explizit ihr entgegengebrachten Widerstand, als Bedrohung ihrer Interessen und auch ihrer Bürger im Ausland. Auch der chinesische Staat glaubt, durch Schaffung von Spezialeinheiten den Schutz seiner Bürger im Ausland gewährleisten zu können. Entsprechende Einheiten befinden sich schon seit 2005 im Aufbau. Wozu sie dann letztlich wirklich eingesetzt werden, steht natürlich ebenso in Frage wie das Einsatzportfolio des deutschen KSK, das ja auch mal zum Schutz deutscher Bürger im Ausland auf. China ist dank seiner Truppen und dank seines wirtschaftlichen Aufstiegs machtbewusst geworden. Auch die Diplomatie reflektiert das in Teilen schon. Die Zeiten der Bescheidenheit sind und vielleicht sogar zum Glück vorbei. Der sektorale und technologische Vorsprung westlicher Konzerne nimmt relativ ab. Neue Märkte in Südostasien, Afrika und auch in Teilen Südamerikas werden zunehmend stärker von aufstrebenden Staaten erschlossen, deren Industrien teilweise nicht mehr in das westliche, in Anführungszeichen wieder westliche Wirtschaftssystem voll integriert sind. Dies wird im Westen als Verlust von Einfluss empfunden und medial als handelspolitische Unfairness mit dem Ziel der natürlich ungerechten Einflussnahme. Man kann es auch als Entstehen einer Alternative zu dem vom Westen geprägten Wirtschaftssystem interpretieren, das für diese Staaten gegebenenfalls auch dadurch attraktiv wirkt, da es die politischen Spielräume erlaubt, die westliche Kreditgeber kontinuierlich einschränken. Man wird sich auch außerhalb der USA und Chinas und eben auch der anderen Blöcke im Zweifelsfalle seiner Wahlmöglichkeiten und seines Gewichtes durchaus bewusst. Das ist auch das, was Mari eben, oder darin sehe ich auch einen Teil von dem, was Mari eben angesprochen hat, man wird sich auch im globalen Süden gerade eben auch vielleicht auch wieder völlig anderer und neuer Tendenzen und Möglichkeiten, die man hat, bewusst. Als kleines Fazit. Die Krise Corona beschleunigt lauter Teilsysteme des Gesagten. Eine Krisensituation wie die weltweite Pandemie geben Gelegenheit für die Exekutive zu beweisen, was sie kann. Sie geben Raum, sich in Szene zu setzen oder eben auch das Gegenteil. Sie zeitigt die Dysfunktionalität der US-Administration unter Donald Trump im Umgang mit der Pandemie eine weitere Verschlechterung des Images der USA in der Welt. Der Selbstbezug der EU-Mitglieder und ihre zur Schau getragenen Egoismen werden außerhalb der EU auch nicht gerade als Stärke und Vorteil wahrgenommen. Unter anderem die Volksrepublik China ist hier in eine Bresche gesprungen. Im Prinzip sozusagen so ein bisschen so, wie es auch Jackie vorhin mit Zitaten von Naomi Campbell versucht hat, auch darzustellen, die andere gelassen haben. Also die Nischen, die da waren, sind jetzt hier von China genutzt worden. Und natürlich hat man vielleicht auch in Peking auf sowas gehofft, aber man hat es auf alle Fälle genutzt. Sei es nun, dass die VR China großzügig medizinisches Material und Personal ausgesandt hat, um überall dort zu helfen, wo ein Bedarf war und man sich auch mit seiner Hilfe inszenieren konnte. Oder auch dadurch, dass sie Foren geboten haben, sich auch nur einfach auszutauschen. Denn da hat China tatsächlich in den letzten Jahren ganz wesentlich ausgebaut und Diskussionsforen geschaffen und auch hergestellt und finanziert, die vorher nicht da waren und die abseits eben gerade der Blöcke USA und Europa existieren. Die Pandemie hat auch gezeigt, das hat Marie zu großen Teilen schon vorweggenommen, hat auch gezeigt, wie verletzlich Globalisierung macht, wie wichtig Lieferketten und Ressourcensicherheit geworden sind. Pandemien, oh Wunder, können fatale Kettenreaktionen auslösen. Weltweit denkt man nun offen über Aspekte einer Deglobalisierung nach. In Deutschland und Europa will man wieder Kapazitäten schaffen, die eine Absicherung mit lebensnotwendigen Dingen ermöglichen, natürlich mit staatlicher Unterstützung. In den USA erhält die Spirale des Protektionismus einen weiteren Spin. Und auch in China denkt man in diese Richtung. Ebenso wie in den USA ist dies aber keine wirklich neue Denkfigur der Frau China, die durch eine konsequente Politik des Technologietransfers, böse Zungen nennen das Diebstahl von geistigem Eigentum, versucht man das bereits seit 30 Jahren, nämlich eine größere Unabhängigkeit von technologischen Importen zu erreichen. Nun heißt der neue Slogan ein sogenannter dualer Kreislauf und bezieht sich darauf, die Abhängigkeit von Importen abzumildern und einen inneren Kreislauf von Waren und Technologien in China aufzubauen, der durch einen externen auf Im- und Export aufbauenden gestützt und betrieben wird. Und auch wenn dies eine neue Idee doch etwas diffus vorgetragen wird, so ist doch erkennbar, dass der gewachsene Binnenmarkt Chinas auch mit Produkten bespielt werden soll, die ihren Ursprung im besten Falle in der Volksrepublik China haben. By Chinese, ganz ähnlich wie bei Joseph Biden. Aber natürlich ist dies auch eine Tendenz von dem, was da ist. Corona, das als abschließender Satz, hat die grundlegenden Tendenzen, die es hier geht, nicht erfunden. Sie resultieren aus der ökonomischen Krise, die in dem westlichen Modell steckt. Aber die Pandemie hat sie verstärkt, hat ihnen einen neuen Spin gegeben. Eine der sich verstärkenden Tendenzen ist tatsächlich dabei auch der Hang zu geopolitischen Mustern. Und auch davon ist China nicht wirklich frei.